Dann sage ich, Sportfreunde, aufgepasst. Es ist Dienstag, der 20.01. und wir sprechen über das Finalteam für Mailand und Cortina, über die Handball-EM und natürlich auch über die Australian Open auf der anderen Seite der Welt. Dafür habe ich mir einen leicht erschöpften und kränkelnden Kollegen in den Podcast geholt, der jetzt aber kämpfen muss, denn in wenigen Tagen geht es los. Mailand Cortina steht vor der Tür. Ich freue mich heute auf Paul Burba. Mit einem Huster reingekommen. Wie ist die Lage bei dir? Wie geht's dir?
Konstantin, bin ich nominiert?
Du leider nicht.
Schade. Ja, Nominierung ist ein großes Stichwort, ne?
Du bist nicht dabei. Ja, wir haben heute nominiert. 183 Namen stehen nun endgültig fest für Mailand Cortina. Es werden in der nächsten Zeit noch ein paar dazukommen, das kann man schon mal sagen. Zum Beispiel die Skialpin der Männer. Da ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Das kommt noch hinterher, aber 183 Namen, die gehen auch erstmal nicht mehr weg, die stehen auf der Liste und ich habe ein paar Facts, Paul. Ich habe ein paar Facts rausgeschrieben, 85 Frauen und 84 Männer, wir sind also fast ausgeglichen.
Pari.
Und was mich wirklich erschüttert hat, 112 Newcomer, die zum ersten Mal zu Olympischen Spielen fahren und das finde ich eine krasse Zahl.
Ja, pass auf, Konstantin, ich bin natürlich auch in die Fakten reingegangen und habe überlegt und geguckt und wir haben jetzt ja zum Beispiel drei Athleten, die sehr erfahren sind, die ihre fünften Spiele vor sich haben, Felix Loch, Johannes Rydzek und Patrick Beckert.
So, richtig.
Die sind alle schon seit 2010 dabei, seit Vancouver.
Das ist auch schon eine lange Zeit, muss man auch mal sagen.
In 4 Jahren vermutlich der ewige Rydzek, aber ich glaube 4 Jahre macht er nicht nochmal. Also in 4 Jahren wird es vermutlich niemanden mehr geben, der in Vancouver schon dabei war. Vielleicht beim Curling nochmal ein Comeback oder so, aber eher nicht. Und dann wird es aber auch mit Sochi schon knapp. Also es gibt einen relativ großen Bruch dann im Team D. Ich meine, Franzi Preuß und so, die waren auch schon in Sochi dabei. Da sieht es aber auch eher nach Karriereende aus, ehrlicherweise. Zumindest jetzt mal in den nächsten 4 Jahren. Also wir werden da einen großen Bruch im Team D erleben und werden uns verjüngen. Und ich glaube, die 112 Newcomer weisen darauf schon so ein bisschen hin.
Du sagst es, aber es sind auch ein paar Erfahrene dabei, denn 33 Medaillengewinner sind im Team, fahren mit. Mit insgesamt 62 olympischen Medaillen fahren wir also zu den Olympischen Spielen. Wir sind ein erfahrenes Team, das kann man soweit schon mal sagen. Und ich habe auch noch den Jüngsten und den die Jüngste und den Ältesten habe ich rausgesucht. Hast du eine Idee, Paul?
Ja, ich habe natürlich eine Idee.
Du hast auch geguckt vorher, ne?
Nee, ich habe nicht geguckt. Ich habe aber, also ich, den Ältesten weiß ich, glaube ich.
Wer ist
Weil
es?
Auch einfach persönliche, nicht persönliche Beziehung, aber persönliche Sympathie. Ich denke, das ist Moritz Müller.
Das ist Moritz Müller.
Der geht auf die 40 zu, ne? Ich wollte gerade sagen.
Er ist 39 Jahre alt und 2 Monate. Also, er ist der Älteste im Team. Hast du eine Idee, wer die jüngste Athletin ist?
Wenn du schon sagst Athletin, ich weiß, dass Finn Sonnekalb sehr jung ist.
Finn Sonnekalb ist der jüngste Athlet, das muss man sagen.
Der ist 18. Wenn du sagst Athletin und ich weiß es nicht, würde ich entweder tippen auf, also zumindest mal was Team angeht, auf Snowboard oder vielleicht Eishockey, weil Eishockey sind auch viele, so die Richtung.
Wir sind beim Eishockey. Also den ältesten Athleten und die jüngste Athletin finden wir beim Eishockey und das ist Mathilda Heine. Und Paul, jetzt halte ich fest, 2009er Jahrgang. Sie ist 16 Jahre und 11 Monate und hat am 18. Februar Geburtstag. Das heißt, wenn die Olympischen Spiele laufen, wird sie ihren Geburtstag feiern.
Kennst du diese Reels auf Instagram oder bei TikTok, wo so Praktikanten eingestellt werden und dann tippt der Chef ein, wann bist du geboren und tippt schon 1,9 für 1900 ein und wartet jetzt nur auf die, weiß ich nicht, 98, 99 und dann sagt sie, nö, ich bin 2009 geboren, ich fühle mich sehr alt.
Ja, 2009, ich rechne das immer in Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften. 2006, 2008, 2010, da orientiere ich mich dann immer. Junge Leute, die dabei sind, aber das gehört eben auch dazu.
Ja, so ist es. Und wo du gerade gesagt hast, die erfolgreichsten Athleten, da ist ja vielleicht noch die Besonderheit, die wir erwähnen müssen. Die erfolgreichste Wintersportathletin, die ist ja schon zurückgetreten, das ist Nathalie Geisenberger. Die hat, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, 6-mal Gold, 1-mal Bronze gewonnen, Rennrodlerin. Und jetzt sind ja am Start die beiden Tobiasse, Tobias Wendel, Tobias Ahlt, auch Rennrodeln. Die haben schon 6-mal Gold in der Tasche. Heißt, wenn die jetzt 1-mal Bronze holen, dann sind die gleich mit Nathalie Geisenberger. Wenn die sogar Silber holen oder mehr, dann sind das die erfolgreichsten Winterathleten für Team Deutschland. Also da kann Historisches passieren in Mailand und Cortina, beziehungsweise in Cortina.
In Cortina, ja. Ja, wirklich spannend, was da jetzt alles an Charakteren dabei ist. Wir haben sie ja ein bisschen erlebt bei der Einkleidung. Irre, wer dann da alles dabei ist. Und auch zum Beispiel solche Sachen wie Selina Grotian, die letzte Woche dann die Norm gelaufen ist und dadurch sich qualifiziert hat. Das ist wirklich fast schon Schicksale, die da entschieden werden. Und deswegen freuen wir uns, dass wir 183 Namen auf dieser Liste haben. Und ich würde sagen, das sind auch ganz schön viele Namen. Ich bin gespannt.
Klickt euch da mal durch. Wir haben alles gepostet heute, ne?
Wir haben alles gepostet auf der Website teamdeutschland.de. Findet ihr es auch.
Ihr kennt nicht alle. Ja, ihr kennt nicht
alle. Nee, man kennt nicht alle. Also es sind auch ein paar Namen dabei, die neu dabei sind, wo man den Namen vielleicht zuerst hört. Aber schreibt euch die Namen auf, merkt sie euch, weil es könnte Großes passieren.
Was ich jetzt total spannend finde, ist nämlich, jetzt ist nämlich diese Zeit, wo man sich so ein bisschen mit den Namen auseinandersetzt. Man sieht die auch mal im Fernsehen und so. Auch gerade sowas wie jüngste Athletin, klar, älteste Athlet und so. Aber ja, es ist ja immer so, es wird Überraschungen geben. Und irgendeiner dieser aktuell 183 Namen könnte, also klar, ist jetzt keine Überraschung, wenn Wendell Aalt was gewinnen, aber da wird jemand bei sein, der eine große Geschichte schreiben wird. Und das finde ich super spannend. Das hat bei Hannah Neise 2022 auch keiner gedacht.
Mhm.
Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass unter diesen ganzen Namen jetzt schon jemand ist, der ja, wahrscheinlich Olympia gewinnt und irgendwie eine Karriere startet, vielleicht von den Newcomern.
Weil du das so schön sagst, seit, ich sag mal, 2 Wochen fahre ich hier eine Kampagne, im Privaten. Im Privaten fahre ich eine Kampagne, denn ich möchte 5 Jungs sind's bei Namen zu einer olympischen Medaille reden. Ich möchte ihnen so viel medial Rückenwind geben, dass sie eine olympische Medaille holen. Und es sind die Curling-Jungs.
Ein Vierer-Bob, Team Amur wird es nicht sein, wenn es 5 sind, ne?
Ja, die können von mir aus auch alles holen, was sie möchten. Aber die Curling-Jungs, ich halte große Stücke auf sie. Es ist eine wirklich junge Truppe. Wenn man sie sieht auf unserem Post, man denkt sich, naja, könnte auch eine Studierendengruppe sein oder sowas. Älter sind sie auch noch nicht, aber es ist wirklich eine coole Truppe, sind alle super sympathisch. Sie hatten Riesenprobleme, das ganze Gepäck von München nach Hause zu bekommen. Ich habe gesehen, wie sie auf dem Parkplatz eine halbe Stunde standen und Tetris gespielt haben. Aber Sachen präzise irgendwo hin platzieren können sie, denn sie sind Curling-Jungs. Und ich halte große Stücke. Ich hoffe, es klappt. Wenn es ins Halbfinale geht, bin ich so stolz auf die Jungs, weil ich glaube, da rechnet niemand mit. Und das wäre vielleicht so eine Geschichte, auf die keiner vorbereitet ist, aber die dann natürlich einschlagen würde, wenn man eine Medaille beim Curling holt.
Ja, Curling ist eine der Sportarten bei den Spielen, ne? Die dann da wirklich Highlight ist. Das gucken die Leute, das läuft durch. Das sind immer so die Momente, die man sonst halt nicht hat. Ich meine, Ski Alpin und Biathlon gucken wir alle mal im Fernsehen am Wochenende. Curling eher weniger. Würde ich mich auch sehr freuen. Ich hatte ja auch mit Benny Kapp einen Podcast aus der Kapp-Dynastie. Ja, bin auch sehr gespannt. Ich fand die auch sehr sympathisch. Hattest du sonst bei der Einkleidung noch Highlights, so Treffen, irgendwas, wo du sagst, boah, die Jungs, die Mädels, super nett, super sympathisch?
Ich hab's im TikTok Live habe ich schon gesagt, die Finns. Ne? Also wir hatten Finn Hösch und Finn Sonnekalb da und die zwei Jungs, die sind wirklich auch irre. Auch zwei junge Hüpfer, können wir zwei noch sagen. Aber Finn Sonnekalb wirklich einfach ein Showtyp, der hat Bock auf Kamera, der hat Bock im Fokus zu stehen und ich glaube, er wird auch im Fokus stehen in Mailand dann bei den Olympischen Spielen. Und Finn Hösch auch einfach ein Sunnyboy. Also der strahlt in jede, vom Skibergsteigen muss man dazu sagen, der strahlt in jede Kamera, sobald sie angeht, der ist freundlich in jedem Gespräch. Das macht wirklich Spaß. Und dann freut man sich auch über die 112 Newcomer, die neu dazukommen, wenn sie solche Charaktere sind, wenn sie so sympathisch sind zu all denen, die da vor Ort waren.
Ich kann nur sagen, ich kann es mehr so in Gruppen einteilen. Zum Beispiel den Montag vor einer Woche, der 12. Januar, da waren alle Eiskanal, nicht alle, aber die Bob-Leute vor allem da. Mhm. Da war es laut bei der Einkleidung. Die haben Organe gehabt. Die haben da auch mal ein Corona Zero aufgemacht. Da hat es geploppt und geklimpert und es war sehr laut. Wiederum so, ich sag mal, Fraktion Skispringen, eher ruhig und so. Ja. Also das war auch total
interessant. Die Nordischen, sehr ruhig.
Nordischen eher. Ruhig, ja. Bedacht. Ja, das war spannend zu sehen. Und ja, die Eishockey-Mädels, das wollte ich auch noch sagen, die fand ich, die sind leider so in Grüppchen gekommen, die waren so über 3 Tage verteilt da. Die waren aber auch sehr gut drauf und sehr cool. Dem würde ich natürlich auch gerne da irgendwie weit zu kommen, irgendwie in den Turniermodus reinzufinden und dann abzuliefern.
Das stimmt. So, wenn ihr das alles nochmal lesen wollt, teamdeutschland.de oder einfach bei uns auf den Social-Media-Kanälen schauen. Kommen wir zum nächsten Thema, Paul. Ich weiß nicht, habt ihr gestern Abend geschaut?
Nee, ich kann ganz ehrlich sagen, ich habe erst ein Spiel geschaut und das haben wir verloren.
So, dann heißt es für dich ab jetzt Fernsehverbot. wenn Handball-EM läuft, denn darüber wollen wir sprechen. Und die deutsche Mannschaft hat gestern Abend gewonnen gegen Spanien. Sagen wir mal so, im ersten richtig entscheidenden Spiel, wo es um was ging, zeigen sie dann doch starke Nerven und gewinnen eben gegen Spanien und werden somit Gruppenerster in der Haupt und gehen damit in die Hauptrunde als Gruppenerster, so muss man sagen. Und ich habe hier aufgeschrieben, Oschins rettet uns den Arsch, muss man schon so ein bisschen so sagen, weil mit 8 Toren und 2 Ballstehlen quasi in den letzten Minuten hat er wirklich was zu diesem Sieg beigetragen. Und man kann sagen, sie haben doch nochmal den Sprung von der Klippe geschafft, weil es war schon fast Niedergangsstimmung irgendwie.
Hat Alfred nicht gebuzzert dieses Mal?
Er hat gut gebuzzert, möchte man so sagen.
Das war im Serbien-Spiel, was ich geguckt habe, ja das Problem. Nicht nur, aber das war ja mit einer spielentscheidenden Szene, aber gut, dass die sich gefangen haben. Wenn du jetzt sagst, Trainers Uschins oder Uschins, ich weiß immer noch nicht, wie ausgesprochen wird, tut mir total leid. Denke natürlich auch sofort wieder ans Halbfinale Paris gegen die Franzosen, ne?
Ja.
Klassiker. Und auch da, siehst du durch mit jetzt Hauptrunde? Ich weiß, es war sehr wichtig, dass wir gewinnen, alles, weil wir nehmen die Punkte mit in die Hauptrunde und so weiter. Irgendwann kommt sicher Dänemark, das ist klar, spielt uns im Finale. Da muss man dann wieder gucken, aber irgendwie, also du weißt auch nicht so genau, ne?
Ich bring mal ein bisschen Licht ins Dunkle bei dir, doch. Paul. Also, das ist ja nicht wie beim Fußball, dass man eine Gruppenphase spielt und danach geht es weiter in Achtelfinale oder Viertelfinale oder sowas, sondern wir spielen eine Gruppenphase mit den 4 Gegnern eben, mit den 3 Gegnern, 4 Teams und dann geht es in die Hauptrunde. In der Hauptrunde sind dann nochmal mehr Teams, weil aus mehreren Gruppenphasen eben 2 Hauptgruppen gebildet werden. Und da spielen wir dann gegen Dänemark, Frankreich, Norwegen und entweder Portugal oder Nordmazedonien waren es, glaube ich. Gegen diese 4 Mannschaften teilt sich das dann auf und die Punkte gegen Spanien, also den Sieg, die nehmen wir schon mit, eben weil wir in der Gruppe schon gegen sie gespielt haben und damit nicht mehr in der Hauptgruppe gegen sie spielen müssen. Mhm. Donnerstag geht es dann weiter mit dem ersten Spiel in der Hauptgruppe, Gegner weiß man noch nicht, steht noch nicht fest, aber eben, wie du schon gesagt hast, wir treffen auf Welt- und Olympiasieger Dänemark, wir treffen auf Titelverteidiger Frankreich und auf starke Norweger. Also das wird kein einfaches Ding. Wir müssen mal schauen, wie gut wir da durchkommen. Ich glaube, ein Halbfinale wäre schon fast gut. Dafür muss man sensationell, weil man muss unter die besten 2 in dieser Hauptgruppe kommen. So, und dann erklärt sich das, wenn man nur unter die ersten 2 kommen kann, dann gibt es nur noch Halbfinale und Finale und dann steht ein neuer Europameister fest.
So ist das. Okay, spannend. Jetzt weiß ich ein bisschen Bescheid. Kleines Shoutout noch, ARD-Experte Jogi Bitter. Finde ich super.
Super. Was
wir gesagt haben.
Super netter Typ. Ja, schaut auf jeden Fall weiter rein bei der Handball-EM. Wir drücken natürlich die Daumen. Und wir müssen uns wahrscheinlich schon mal ein bisschen was überlegen, was wir machen, wenn das wirklich weit geht für die Jungs. Denn da ist das Finale am 1.2., nur ganz knapp vor Olympischen Spielen. Vielleicht kriegen wir da nochmal eine kleine Zusammenarbeit irgendwie hin, dann danach. Holen wir einfach alle Jungs ins deutsche Haus, finde ich.
Ja.
Die sollen direkt von Dänemark nach Cortina fliegen und dann können sie da feiern, wenn sie eine Medaille holen oder was
auch immer. Die waren ja im deutschen Haus in Paris ein bisschen geknickt, weil sie halt gerade verloren hatten, das Finale. Deswegen war die Partystimmung geht so. Wenn die jetzt gewinnen, wäre natürlich, dann sollen die kommen. Macht den Bus voll von Dänemark runter.
Ohne Stopp. Direkt durchziehen.
Ohne Pinkelpause.
Apropos nach unten kommen. Wir kommen nach Australien. Andere Seite der Welt, Australian Open haben angefangen und dort haben wir ein Wendewunder von Laura Siegemund, denn sie stand schon eigentlich mit dem Rücken an der Wand, stand 6-0 und 5-2 für die an 18 gesetzte Ljudmila Samsonova. Das war die Gegnerin von Laura Siegemund und es gab 2 Matchbälle gegen Laura. Sie sagte aber, nö, sie will noch nicht rausfliegen, sondern dreht das Spiel noch und holt sich den Einzug dann in die zweite Runde. Also da muss man sagen, Kämpfergeist bewiesen, unglaubliches Spiel.
Ich glaube, Laura Siegemund ist eine der Spielerinnen auf der Tour oder dann gerade auch bei einem Grand Slam, wo jede andere Gegnerin sagt, auch wenn die Top 10 sind, boah, gar keinen Bock. Weil Laura Siegemund kann immer aufdrehen, die kann eigentlich jeden schlagen an einem guten Tag. Die ist Kämpferin, wie man an dem Ergebnis sieht, unangenehm.
ist damit aber auch schon die einzige Deutsche, die in der zweiten Runde ist, denn Eva Lüss ist auch leider raus, kam letztes Jahr noch als Wildcard-Spielerin bis ins Achtelfinale und bei den Männern ist Zverev und Hanfmann als einzige Spieler in Runde 2, Struff auch schon raus. Also ein bisschen dünn besetztes deutsches Feld schon in Runde 2, muss man mal ein bisschen schauen, wahrscheinlich geht beim Doppel auch noch ein bisschen mehr. Hingucker aber in Australien war vor allem Naomi Osaka. Hast du das gesehen? Wenn nicht, Paul,
ja,
tipp's mal ganz schnell ein. Mit einem unglaublichen Outfit ist sie auf den Platz gekommen. Das sind neue Maßstäbe, das muss man schon sagen. Da hat ein Alexander Zverev, der in einem vielleicht ein Adidas Polo da auf den Platz kommt, gar nichts mehr zu sagen. Richtig cooles Outfit, inspiriert von einer Qualle. So.
Ja, ich ja beruflich auch inspiriert von einer Qualle.
Ja, schaut euch das wirklich gerne an, Naomi Osaka bei den Australian Open. Sah stark aus, muss man schon sagen. Ja.
Rückt da der Tennissport nicht zu sehr in den Hintergrund?
Sie hat ja trotzdem in drei Sätzen dann gewonnen. Ich finde nicht.
Na gut. Ja, mich hat es ein bisschen erinnert, wenn man so auf Festivals oder Konzerten ist, gerade so im Abendbereich, wenn es mal dunkel wird, da wird sowas gerne hochgehalten, was sie da anhatte. So ein Schirmchen mit so Glitzer drunter, sag ich mal.
Ja, du sprichst natürlich jetzt ein bisschen despektierlich über die ganze Geschichte.
Nein?
Okay, gut. Dann hast du dich jetzt nochmal gerettet. Sonst hätte ich jetzt nochmal einen Witz auf deine Kosten gemacht. Aber den sparen wir uns. Was ihr euch auf keinen Fall sparen solltet, ist ein Blick auf teamdeutschland.de. Denn da findet ihr weitere News zu Handball, zu den Australian Open. Wir packen da alles, was ihr braucht, für euch hin. Dort kommt ihr informiert durch die ganze Woche. Und ich würde sagen, dann melden wir uns nächste Woche wieder. Und dann wird es schon so langsam kribbelig.
Dann wird es schon langsam italienisch, ne? Dann wird es langsam italienisch.
Ich weiß gar nicht, was Sportfreunde aufgepasst auf Italienisch heißt. Aber
ich sag so jetzt nichts. Ich war kurz im Spanischen. Das ist alles falsch. Ich sag gar nichts.
Nee, wir machen. Wir legen uns jetzt zurück. War ein anstrengender Tag. Räumen noch ein bisschen Attention von der Einkleidung auf.
Amigos des Portes. Nee, das ist Spanisch.
Ah, ja, wir lassen es lieber. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche dann wieder. Ich freue mich auf die Woche. Macht's gut.
Tschö mit Ö.
Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation: Konstantin Füller.